Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Ja, mit mir, Johannes, und natürlich auch mit dir, Carina. Hallo, Carina.
Guten Morgen, Johannes. Ja,
an diesem mal wieder Montagmorgen pünktlich um kurz vor neun starten wir. Ich hoffe, du bist bisher gut in die Woche gestartet.
Ja, ist ja noch nicht so viel passiert. Die Sonne scheint, obwohl eigentlich mal Regen gemeldet war. Das hat sich aber auch schon wieder alles verzogen. Jetzt angeblich Mittwoch, Donnerstag. Schauen wir mal. Wir sitzen nach wie vor auf dem Trockenen hier. Und ansonsten habe ich mich ein bisschen natürlich auf die Podcast-Folge vorbereitet. Wir haben ja auch einen Gast, so viel sei ich schon mal verraten. Oh ja. Und ja, bei dir?
Ja, doch, ich bin auch gut in die Woche gestartet. Bei uns war auch, ich war ganz verwundert, eigentlich sollte es irgendwie regnen, ja, schon gestern. Dann hatten wir irgendwie so, ich glaube, 1 Millimeter im Regenmesser und dann war ja irgendwie die ganze Woche erst Regen gemeldet, letzte Woche. Und jetzt, dann war gestern noch irgendwie so ein Unwetter oder Gewitterschauer gemeldet für morgen, der ist jetzt aber auch wieder weg. Bei uns also ähnlich wie bei dir, der ganze Regen, der so geplant war, ist jetzt auch wieder weg. Schade. Ja. Und bei uns laufen auch tatsächlich schon die ersten Beregnungsmaschinen wieder oder die ersten Beregnungen wieder in unterschiedlichen Kulturen.
Das glaube ich wohl, ja.
Ja, das ist schon verrückt, oder? Also die einen sagen, natürlich ist man einerseits froh, dass man die Frühjahrsaussaat beziehungsweise Kartoffelpflanzen, Rüben säen etc. alles so ohne Probleme hinkriegt, ohne große Witterungseinflüsse. Andererseits fängt man dann schon wieder an, irgendwelche Kulturen zu beregnen. Seit jetzt die Rüben rauszuberechnen, die ganz früh gesät wurden.
Ja. Ja. Und habt ihr auch noch Frost? Wir hatten auch die ganze letzte Woche nachts noch ganz schön kalt. Nee,
also ich hätte jetzt, also wir hatten meistens, glaube ich, will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber irgendwann um die 5 Grad auf jeden Fall. Also kein Frost.
Okay, immerhin. Ja, wir haben mit den Rüben auch schon gezittert, weil wir hatten tatsächlich, ich glaube heute vor einer Woche oder so, aber auch Sonntag, also Anfang der Woche auf jeden Fall nachts, da war es zumindest hier bei uns nochmal knapp -5. Boah. Ich glaube, mein Oleander hat das auch nicht überlebt. Der steht nämlich noch draußen. Und
Oder schon wieder. Schon,
sagen wir mal so.
Der hat den Rest auch nicht überlebt.
Nee. Ja, aber schauen wir mal. Bis jetzt sieht's mal gut aus und ich bin auch guter Dinge, dass das so bleibt. Aber wie gesagt, Regen könnten wir auf jeden Fall dann auch mal langsam wieder gebrauchen. Das ist schon ganz schön staubig.
Ja, das ist in der Tat. So, ich habe noch letztens zu meiner Frau gesagt, wir haben das Auto gewaschen und es wird auch gar nicht mehr dreckig, weil man hat keine nassen Straßen oder so, wo irgendwie das Auto dreckig werden könnte. Auch
hier
wenn
auch
man
kein Blütenstaub. Mein Auto sieht aus vom Blütenstaub.
Nee, das geht eigentlich. Ich meine, das steht in der Garage.
Ja, gut.
Und das ist jetzt nicht so. Also es steht jetzt nicht die ganze Zeit dauerhaft draußen, deswegen macht das auch schon viel aus, glaube ich. Da gebe ich dir recht. Aber ja, man kann über jeden Feldweg fahren, die sind auch alle staubtrocken, ne? Das ist alles kein Problem. Naja.
So ist es.
Ja, Carina, bevor wir jetzt hier wie jedes Mal schon direkt im Wetter verlieren und darüber zu anderen Themen kommen, lass uns doch erst nochmal über Feedback sprechen, Carina. Hast du denn, du hast wie immer Feedback wahrscheinlich bekommen, hast du denn interessantes Feedback bekommen?
Also ich habe unglaublich viel Feedback zu der Thematik mit dem Lebensmitteleinzelhandel und den Frühkartoffeln oder den regionalen Frühkartoffeln im März bekommen. Viel Insiderwissen von Leuten, die auch schon mal irgendwie im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet haben und wissen oder mir dann geschrieben haben, dass auch echt viel absichtlich wohl ja falsch etikettiert wird, ne, um die Kunden eben zu locken. Aber dass es natürlich auf der anderen Seite auch traurig ist, ja, dass eben, also das funktioniert ja nur, weil keiner mehr weiß, wann was wächst. Ne? Also ja. Du kannst den Kunden ja nur erzählen, Frühkartoffeln aus Deutschland im März, wenn die gar nicht wissen, wann Frühkartoffeln überhaupt verfügbar sind in Deutschland. Und das ist halt leider natürlich auch mit dem Konsumverhalten zu tun hat. Also klar, ne, wenn man jetzt Erdbeeren im Januar essen will oder zu Weihnachten oder wie auch immer, selbst die Leute, die es vielleicht dann auch wissen, dass es keine deutschen Erdbeeren sein können, dass es ihnen aber dann in Anführungszeichen egal ist, weil ne, es wird das gegessen, worauf man Lust hat. Und da spielt natürlich so eins ins andere. Aber das war auf jeden Fall ein kleines Wespennest, wo ich ziemlich viel Feedback zu bekommen habe. Auch zum Thema Eierlikör übrigens, das war auch ganz witzig, weil während ich den Hofladen am Einräumen war und den Eierlikör ins Regal gestellt habe, habe ich dann auch Feedback dazu bekommen, auch vornehmlich weiblich, würde ich jetzt fast mal behaupten, die auch gesagt haben, dass sie mit dem Gerät, was wir erwähnt haben, tatsächlich auch gerne Eierlikör selber machen. Also ich bin jetzt da nicht weitergekommen, ob der Eierkonsum deswegen gestiegen ist, aber es kam auf jeden Fall einiges an Feedback, dass der Eierlikör wohl tatsächlich da so ein kleines Comeback mit hat. Ja,
ja, das, ja, da hatten wir ja auch eine Umfrage bei Spotify gemacht, da ist ungefähr das Gleiche rausgekommen. Wenn dann, es war relativ paarig, wir hatten fast ausgeglichen, einmal Team Eierlikör und dann nicht so meins. Also und, dann hatte Patrick anscheinend noch eine Antwort reingemacht, nur mit dem Thermi, da hatte dann auch einer abgestimmt und dementsprechend Eierlikör ist doch im Trend, aber ich glaube, wir haben jetzt viele Leute zum Thema Eierlikör geschrieben, aber ich glaube, der Anteil der Leute, die das nicht so betrifft, ist, würde ich sagen, immer noch höher. Also wir können da noch Werbearbeit leisten, Carina, für Eierlikör.
Ach ja, schön. Ja, und ansonsten habe ich aber auch noch ein Feedback bekommen, da möchte ich natürlich auch noch was zu sagen. Ich möchte mich in aller Ausführlichkeit von Herzen bei allen Erzieherinnen entschuldigen, weil ich habe wohl über Kindergärtnerinnen gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da dran waren, dass ich Kindergärtnerin gesagt habe.
Ich auch nicht mehr. Ist auch egal.
Genau, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ja, ich möchte dazu an der Stelle nochmal sagen, dass ich natürlich dann auch niemandem auf die Füße treten möchte. Also das war keineswegs irgendwie despektierlich gemeint oder so. Gender eben auch nicht, aber das liegt aber auch einfach daran, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Veranstaltungen sind oder so und da heißt es nur, liebe Landwirte, und da wird nicht gegendert oder so, ich fühle mich halt dann trotzdem angesprochen, weil für mich ist Landwirt der Beruf. Und ja, Kindergärtner, so hieß es eben zu meiner Zeit damals noch. Und das meine ich aber keineswegs böse. Ich fühle mich auch nicht angegriffen, wenn im Restaurant das Bauernfrühstück noch angeboten wird. Also ich entschuldige mich und versuche es einzubauen, dass ich dann in Zukunft eben Erzieherin sage.
So viel dazu, Carina.
Ja, habe ja auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit Erzieherinnen. Und vielleicht liegt es auch darin, wie gesagt, ist vielleicht aus meinem Wortschatz als Kind einfach noch so übrig geblieben.
Halt eingesessener Begriff. Ja, du hast es schon gesagt, wir haben heute einen Gast dabei. Ja. Wir haben ein spannendes Thema, wo ich mich persönlich auch sehr drauf freue, weil mich das auch interessiert, weil das, glaube ich, im Moment sehr wichtig ist.
Absolut.
Und deswegen würde ich sagen, warten wir auch doch nicht länger und holen unseren Gast mal dazu, oder?
Sehr gerne.
Ja, jetzt haben wir unseren Gast dazu geholt. Unser Gast hat Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Nutzpflanzenwissenschaften in Bonn studiert, danach ein Jahr als Trainee bei Pfeiffer und Langen beschäftigt und jetzt, wenn ich richtig informiert bin, seit auch etwas über einem Jahr in der Anbauberatung und Futtermittellogistik bei Pfeiffer und Langen in Euskirchen tätig. Hallo Marie, schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast, uns über die Zuckerrübe aufzuklären, beziehungsweise damit verbundenen Krankheiten eventuell.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, hallo Marie, auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns heute mal digital sehen und nicht vor Ort. Wobei, du kommst bestimmt auch demnächst mal wieder vorbei, oder?
Ich komme bestimmt noch mal bei euch vorbei, genau. Und jetzt, wo ihr euren Hofladen eröffnet habt, da muss ich natürlich direkt auch mal gucken kommen, ja.
Ja, vielleicht direkt mit einer lockeren Frage dann vorab, wo du gerade den Hofladen ansprichst. Bist du auch in der Eierlikör-Fraktion, Marie, oder?
Ja, wichtige Frage. Nee, ich nehme Eierlikör tatsächlich nur her zum Marmorkuchen backen. Also damit kann man einen richtig, richtig guten Marmorkuchen backen. Ja, weil der dann nämlich viel fluffiger, oder nicht fluffiger, sondern eher saftiger, genau wird. Dafür nutze ich Eierlikör, aber ansonsten bin ich eher Anti-Eierlikör, muss ich sagen.
Leider. Okay. Ja. Aber mit dem Marmorkuchen habe ich auch schon mal gehört. Guter Punkt nochmal. Da könnte ich nochmal wieder auf.
Ersetzt aber nicht die Eier. Also man kann nicht Eierlikör anstatt von Eiern hernehmen. Das funktioniert leider nicht.
Hast du? Sprichst du aus Erfahrung?
Spreche ich aus Erfahrung, ja. Bevor jetzt jemand den Fehler macht.
Ja, aber das soll nicht heute unser Thema sein. Eierlikör ist zwar auch interessant, aber heute soll es um den Zucker gehen, den man natürlich auch braucht für den Marmorkuchen. Richtig. Und auch in ausreichender Menge ja meistens. Und deswegen bist du ja heute dabei. Vielleicht aber mal erst zur Erklärung, wer du überhaupt bist und was du so machst. Ich hatte das ja schon mal angedeutet. Vielleicht kannst du aber nochmal selber erzählen, genau, was du so machst und wie du da hingekommen bist.
Gerne. Genau. Ja, ich bin Marie, wie gesagt. Ich bin geboren und aufgewachsen in Norddeutschland. Und ich habe früher als Kind recht viel Zeit auf dem Betrieb von meinem Großcousin verbracht. Der hatte Milchkühe und genau, habe dann nach dem Abi, als ich das in der Tasche hatte, gesagt, so, jetzt habe ich 12 Jahre mit meinem Kopf gearbeitet primär. Jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen was mit meinen Händen machen. Und habe dann ein Praktikum gemacht auf dem Milchviehbetrieb und dort habe ich dann eine kennengelernt, die Agrarwissenschaften studiert hat und ja, habe dann da relativ viel über das Studium erfahren und habe gesagt, ja, das ist es, das vereint eigentlich alle meine Interessen und genau, habe dann in Bonn vor, ich glaube, 9 Jahren angefangen, Agrar zu studieren, habe dann da meinen Bachelor und meinen Master gemacht und ja, habe während des Studiums auch sämtliche Praktika noch nebenher gemacht, habe noch ein Auslandssemester gemacht und genau, ich wollte während des Studiums, dann neigt man ja doch dazu, dann hin und wieder mal die Praxis ein bisschen aus den Augen zu verlieren zwischen den ganzen Vorlesungen und Tutorien und genau, das wollte ich eben mit dem Praktika vermeiden und ja, habe mich dann am Ende während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, dann bei Pfeiffer und Lang beworben und habe dann da mit einem Trainee-Programm angefangen, was für mich auf jeden Fall auch der perfekte Einstieg ins Berufsleben war, dass man erstmal, ja, ein gutes Jahr habe ich das gemacht, genau, erstmal gucken konnte, verschiedene Dinge kennenlernen konnte, die Firma kennenlernen konnte, die Firma einen selber kennenlernen konnte und dann eben bin ich jetzt seit einem guten Jahr Anbauberaterin in Euskirchen, genau.
Schön. Ganz kurz noch, du hast gesagt, du hast ein Auslandssemester gemacht. Wo warst du? Das ist auch immer öfter mal Thema hier.
Ja, ich war tatsächlich nicht so weit weg. Ich war in Wien an der Uni für Bodenkultur, genau. Also ja, war aber sehr gut, dass ich es damals noch gemacht habe, weil das genau 2019 war und dann ja, war ja 2020 dann Corona und dann kam ich gerade zurück und dann fing es an mit Corona und die in Österreich hatten auf jeden Fall noch deutlich größere Einschränkungen als wir hier, deswegen war es gut, dass ich es dann noch gemacht hatte.
Alles richtig gemacht.
Ja. Vielleicht jetzt einmal, weil mich das auch persönlich interessiert, ist das ein großer Unterschied vom Studium her zwischen Österreich und Deutschland? Also so wie das, so wenn du jetzt sagst, die, vielleicht sagst du ja direkt, die Vorlesungen sind deutlich praxisorientierter oder halt nicht praxisorientierter oder gab es irgendwelche großen Unterschiede?
Ja, also ich habe das Auslandssemester ja am Ende meines Bachelors gemacht und ich hatte da auch schon die Bachelorarbeit geschrieben und hatte quasi nur ein Modul noch nicht gemacht, wodurch ich dann ins Auslandssemester gehen konnte. Das heißt, ich habe in dem Auslandssemester sowohl Module aus dem Bachelor als auch aus dem Master belegt und die Module im Master waren auf jeden Fall in ja, deutlich kleineren Gruppen, was natürlich dem Lernen auch sehr hilft. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es praxisorientierter war, aber ich war ja auch im Wintersemester da. Das heißt, das ist natürlich jetzt auch nicht die Zeit, wo man viel draußen auf dem Acker rumläuft. Das heißt, ich kann es eigentlich nicht so gut vergleichen. Was auf jeden Fall ein Unterschied war, das war, dass die Professoren unsere Namen kannten, was hart ist, fand. Das war in Bonn nicht so. Aber
und hat sich bei dir während dem Studium schon rauskristallisiert, dass du eher Richtung Pflanze dann gehen willst?
Ja, ich bin ja eigentlich eher mit den Tieren im Hintergrund, sag ich mal, eingestiegen. Aber genau, nee, irgendwie hat sich dann einfach während der Module dann herauskristallisiert, dass ich Pflanzen sehr, sehr spannend finde und da eigentlich ja eben auch mein Herz für schlägt. Und dann war am Ende, ich habe noch ein bisschen geschwankt, aber dann war eigentlich doch die klare Entscheidung für die Pflanzen. Und ich habe es auch seitdem keinen Tag bereut. Also es war definitiv die richtige Entscheidung.
Sehr gut.
Also man kann die Liebe zu Zuckerrübe auch noch im Alter entwickeln.
Ja. Ja, schön.
Also jetzt dann, um da vielleicht dann mal wieder auf die Zuckerrübe zu kommen und jetzt dann bist du als Trainee bei Pfeiffer und Lang angefangen, wenn ich das mal vielleicht als allgemeine Frage, vielleicht auch für die Zuhörer, wenn man bei Lemken den Trainee macht, ist das so, dass man unterschiedliche Abteilungen durchläuft, sag ich mal, man geht dann auch mal ins Werk vielleicht für ein paar Wochen, man ist beim Schulungsbereich, beim Servicebereich, im Vertrieb, beim Produktmanagement, genau, etc. Ist das auch bei Pfeiffer und Lang so, dass man verschiedene Bereiche durchläuft oder ist das so ein spezielles Trainee-Programm gewesen, was dich quasi auch für deine jetzige Stelle als Anbauberater vorbereitet hat?
Genau.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Trainee hieß Trainee Agrarwissenschaften, also es war schon auf die Landwirtschaft ausgelegt, aber genau, ich hätte jetzt theoretisch auch mal ein paar Wochen im Vertrieb oder im Controlling oder so sein können. Ich habe zum Beispiel auch den Wunsch geäußert, dass ich mal für eine Woche nach Elsdorf darf. Da haben wir das Labor, da habe ich dann bei den ganzen Analysen geholfen und so, einfach damit man das auch sieht. Und letztendlich lernt man da ja auch die Leute kennen, ja, was sich jetzt letztendlich im Nachhinein doch als sehr gut herausstellt, weil wir mit denen jetzt auch dann wieder zusammenarbeiten werden und so. Und dann hat man die Leute schon mal gesehen und allein dafür ist so ein Trainee ja schon sehr hilfreich. Und genau, ich bin dann, also genauso wie du es gerade gesagt hast, bin ich dann verschiedene Abteilungen durchlaufen. Ich war in den verschiedenen Werken, also ich habe alle Werke einmal gesehen. Ich war mehrere Monate in Könnern, also in Sachsen-Anhalt in unserer Fabrik. Und während der Kampagne war ich dann in Jülich, habe da geholfen, war aber auch in unserer Hauptverwaltung in Köln. Ja, sowohl bei der Litz als auch bei SCM Agrar oder im Kontraktmanagement. Genau, und das konnte ich aber auch selber ein bisschen mitgestalten. Also es war kein, es gab zwar einen Plan, aber der war nicht so festgestellt, dass ich da nicht sagen konnte, hey, ich möchte mal das sehen, ich möchte mal das sehen. Genauso wie es mit Elsdorf Fall war. Also das wurde dann individuell angepasst. Sehr schön ist, dass da so auf mich Rücksicht genommen worden ist.
Ja, voll. Auch um vielleicht dann da seinen Platz ja auch zu finden, ne, wo man vielleicht auch nochmal sagen kann, hier, das ist es, wo man vielleicht vorher sonst gar nicht mit gerechnet hätte, dass das so spannend ist oder so. Ne?
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe dann da in Könnern dann auch schon einen SBR-Versuch betreut, was für mich natürlich dann sehr gut war, weil ich damit natürlich mit dem Wissen, was ich da in Könnern dann bekommen habe, dann eben nach Euskirchen gekommen bin und ja, das dann direkt anwenden konnte. Mhm. Natürlich da dann nicht nur mir, sondern allen irgendwie was gebracht. Genau.
Vielleicht mal bevor wir, du hast jetzt schon das Thema angesprochen, SBR, aber bevor wir jetzt damit einsteigen, wollte ich noch eine allgemeine Frage stellen. Also ist das denn so, warst du dann während der Rübenkampagnen, warst du dann auch immer in den Fabriken und hast dich dann auch um andere Sachen natürlich gekümmert als wahrscheinlich jetzt im Frühjahr, wo du wahrscheinlich irgendwie mehr auf dem Feld bist? Bist du wahrscheinlich ja in der Kampagne eher in der Fabrik oder bist du trotzdem noch unterwegs und guckst dir Bestände an in der in der Kampagne oder wie muss man sich das vorstellen?
Also während der Kampagne im Trainee, wo ich in Jülich war, da war eigentlich der ursprüngliche Plan, dass ich einfach alle begleite. Ich habe dann aber relativ schnell nach ein paar Wochen, weil ein Kollege erkrankt war, dann da den Kalk übernommen und genau, hatte dann eigentlich auch ja mein eigenes Thema. Und jetzt in der Kampagne in Euskirchen, da bin ich ja zuständig für die Preschnitzel-Logistik. Das heißt, da ändert sich mein Job auch sehr, während ich im Frühjahr viel auf dem Acker unterwegs bin, sitze ich dann da eigentlich fast die ganze Zeit im Büro und koordiniere, dass unsere Preschnitzel auch vom Hof geholt werden und genau, dass wir immer genug Bestand haben, die abgeholt werden, aber natürlich auch nichts überläuft, sag ich mal. Und genau, von daher, das werde ich jetzt auch die nächsten Jahre dann in der Kanne machen. Also da hat jeder bei uns quasi einen festen Aufgabenbereich. Also manche machen die Rübenlogistik, Preschnitzel-Logistik, andere sind für Rüben, Erde und Kalk zuständig. Da hat jeder so seinen festen Bereich, um den er sich kümmert und genau, dafür auch Verantwortung dann trägt. Also zwischendurch sind wir natürlich trotzdem immer noch mal draußen in der Kampagne, aber der primäre Teil findet dann schon in der Fabrik statt.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Und ist dann es, hast du ja mit den, Preschnitzeln hast du ja auch wieder ein bisschen dann mit Stallgeruch dann zu tun, zumindest virtuell, dann, oder?
Ja, genau. Ich sende den Stallgeruch von der Fabrik oder andersrum. Er wird mitgetragen. Ja, das stimmt. Nee, genau, da beschäftigt man sich dann natürlich auch wieder mit ganz anderen Themen wie Silagen und so, ne? Kommen natürlich dann auch Fragen, wie hoch die das Silo jetzt sein darf und so, ne? Aber genau, das ist dann halt eben nur während der Kampagne. Wir haben ja auch noch einen Vertrieb, der sich dann um den Vertrieb der Preschnitzel kümmert. Die sind eigentlich dann primär für solche Fragen zuständig. Genau.
Ja, okay, aber jetzt würde ich sagen, jetzt widmen wir uns mal dem Thema, was wir uns eigentlich aufs Tableau geschrieben haben, und das ist ja SBR. Du hast das schon eingangs gesagt, oder hast das gerade schon gesagt, das ist ja im Moment ein Thema, was gerade bei den Rübenanbauern und in gewisser Weise auch bei den Kartoffelerzeugern wie bei Carina ja ein Riesenthema ist.
Ja,
und
ich habe beides.
Wir haben uns irgendwann mal gedacht, das ist bestimmt ein interessantes Thema auch für die Zuhörer, weil das ja doch noch zwei wichtige Kulturen sind in Deutschland. Und da haben wir gedacht, beziehungsweise Carina hat das vorgeschlagen, dass wir dich doch dazu holen, weil du, wie du schon gerade angedeutet hast, da eine gewisse Expertise hast. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal zu dem Thema übergehen. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht sagst du einmal kurz, was ist denn überhaupt SBR beziehungsweise Stolbur?
Ja, gerne. Also der SBR Krankheitskomplex, das ist der eigentliche Überbegriff für diese beiden Krankheiten, beinhaltet eben zwei Krankheiten. Einmal SPR, die Krankheit des niedrigen Zuckergehalts, da sagt der Name eigentlich schon, was los ist. Hm. Und auf der anderen Seite eben Stolbur, die Stolbur-Welke-Krankheit. Und ja, man fasst die zusammen in diesem Überbegriff, weil die eben häufig, nicht immer, aber häufig auch parallel auftreten. Genau. Und die werden eben ausgelöst durch zwei verschiedene Bakterien. Und diese Bakterien werden übertragen durch eine Zikade. Das ist die Schilfglasflügelzikade. Und tatsächlich gibt es diese Krankheit schon länger. Also die ist das erste Mal 1991 in Frankreich aufgetaucht und hat dann aber ihren Weg zu uns ja, geschafft. Und seit einigen Jahren, also seit 5, 6, 7 Jahren, ja, verursacht die Krankheit doch ganz schöne Schäden, vor allem in Süddeutschland bisher. In Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, aber auch bei unserer Fabrik in Könnern, also in Sachsen-Anhalt, haben wir schon SBR und Stolbur. Und genau, natürlich zieht diese Krankheit auch weiter. Die Zikaden sind sehr mobil und die Krankheit kommt immer nördlicher, weswegen ja, wir jetzt in Euskirchen mittlerweile auch uns damit fassen.
Wodurch wiederum Marie und ich uns nämlich kennen.
Genau. Genau, also Carina und ich haben uns kennengelernt, dass ich bei ihr auf dem Hof aufgeschlagen bin und gesagt habe, Carina, möchtest du nicht mitmachen bei unserem Zikadenmonitoring?
Genau, das war letztes Jahr, ne?
Ja,
letztes Jahr. Genau.
Ja. Also vielleicht nochmal zum Fall, also die Zikade zieht jetzt also langsam von Süddeutschland nach Norddeutschland aufgrund klimatischer Veränderungen und einfach aufgrund dieser Ausbreitung der Population, die verbreiten sich wahrscheinlich ziemlich schnell, diese Zikaden, wenn die denn die passenden Voraussetzungen haben. Ich denke, da werden wir später nochmal drauf eingehen, um diese passenden Voraussetzungen zu unterbrechen. Ist ja auch eine Möglichkeit, die Population einzudämmen, aber da denke ich, werden wir später drauf kommen. Und dementsprechend macht ihr jetzt also von Pfeiffer und Lang, wie ihr gerade schon gesagt habt, Monitorings bei Landwirten. Genau. Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was bedeutet denn so Monitoring denn?
Genau, ja, also tatsächlich fing das damit an, dass ein Kollege von mir im Maifeld mal willkürlich Proben gezogen hat auf Flächen, die dafür prädestiniert sein könnten. Also Südlagen zum Beispiel, da wo es viele Wirtspflanzen gibt und da tatsächlich dann auch die erste SBR-positive Probe in den Zuckerrüben gefunden hat. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall Monitoring, was speziell auf die Zikade gemünzt ist, aufbauen. Weil, ja, wir hatten zwar ein Monitoring schon davor, aber haben wir nie eine Zikade gefunden. Und genau, deswegen haben wir gesagt, wir intensivieren das jetzt. Und letztendlich, was man bei diesem Monitoring macht, ist, dass man Klebetafeln aufstellt. Also wir haben dann pro Feld zwei Klebetafeln aufgestellt. Das sind einfach durchsichtige Tafeln im DIN A4-Format, die ja mit Kleber gestrichen sind und dort dann die Insekten, nicht nur die Zikaden, sondern sämtliche Insekten dagegen fliegen, per Zufallsprinzip. Und genau, die Landwirte, die da mitgemacht haben, unter anderem auch Carina, haben uns die dann eingesendet und ich habe die dann bonitiert und habe eben geschaut, okay, wie viele Zikaden haben wir pro Tafel, pro Einsendezeitraum gefunden. Und ja, damit haben wir einen ganz guten Überblick über die Region bekommen. Das haben aber nicht nur wir gemacht, also wir arbeiten generell, was das ganze Thema angeht, immer mit anderen zusammen. Also das Monitoring hat auch der Rheinische Rübenbauernverband und auch die Landwirtschaftskammer, also der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW, die haben auch ein Monitoring aufgestellt. Genau. Und dann wurden die eben bonitiert und oder haben wir geguckt oder habe ich geguckt, wie viele da jetzt eben sind. Und ja, da haben wir sowohl im Maifeld, aber auch auf der rechten Rheinseite von Köln, haben wir da Zikaden gefunden, leider.
Also seid ihr quasi das ganze Pfeiffer- und Langanbaugebiet
von Euskirchen, genau.
Ach nur, also ihr habt das aber die haben ja wahrscheinlich in anderen Fabriken auch das gemacht, oder noch nicht? Oder
genau, also Könnern ja so oder so. Ja. Die haben ja schon seit 2017 damit zu tun. Aber die sitzen ja in Ostdeutschland, also in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Genau, und wir haben in Euskirchen damit angefangen, weil wir halt eben gesagt haben, gut, die Zikade zieht ja von Süden nach Norden hoch, ne, und wir sind das südlichste Werk. Und Jülich und Appeldorn haben jetzt noch nichts gemacht. Wir hatten da zwar am Ende, hatten wir noch mal Tafeln aufgestellt, aber da haben wir nichts gefangen. Und dieses Jahr zum Beispiel haben wir unser Monitoring nochmal extrem ausgeweitet und da sind Jülich, Appeldorn und Lage auch mit dabei. Genau. Also dieses Jahr ist nochmal sehr viel größer alles.
Aber es gibt doch auch irgendwie so ein Monitoring, wo man so Art Fliegengitter auf den Acker stellt oder so, dass man die auch dann irgendwie fängt. Also wenn die quasi ausschlüpfen gerade, dann so ist das ja.
Genau,
so.
Das macht man aber im Weizen. Also die Zikade, ja, vielleicht nochmal kurz zur Biologie. Also die adulten Zikaden, die fliegen in die Zuckerrübenbestände ein und saugen dann an den Blättern oder an den Blattstielen der Zuckerrübe. Und in diesem Vorgang übertragen sie diese Bakterien. Und dann paaren sich die Zikaden und legen ihre Eier an den Zuckerrüben ab. Und genau, also im Boden. Und ja, wenn die Zuckerrüben dann geerntet werden, dann folgt ja normalerweise der Rübenweizen, also der Weizen. Ja. Und dann ernähren sich diese Nymphen an den Wurzeln des Weizens und können sich da eben dann über den Winter durchschlagen an diesen Wurzeln. Und dann fliegen die halt im nächsten Jahr aus dem Weizen aus, wieder in neue Zuckerrübenbestände ein. Und man stellt diese Zelte, sind das, diese Ausflugzelte stellt man dann quasi in den Weizen, um eben zu gucken, wie viele Zikaden aus dem Boden wieder an die Oberfläche kommen und dann eben ausfliegen. Dann fliegen die halt in dieses Zelt und dann gegen eine Tafel und dann kann man das eben auszählen.
Also ihr habt quasi einen Flug der Zikaden gemonitort und die im Weizen machen sozusagen den Ausflug. Also
genau, richtig. Genau, wir haben einmal den Einflug und einmal den Ausflug. Ja. Genau. Richtig.
Aber jetzt nochmal, du hast gerade schon diesen Lebenskreislauf da angesprochen. Also die adulten Larven legen, die adulten Zikaden legen dann sozusagen ihre Eier in die Zuckerrübe, in die Blattstiele, die Zuckerrübe.
Genau, in den Boden legen die.
Ach so, ja, weil das wäre nämlich die Frage gewesen, weil sonst müssten ja theoretisch, wenn die denn in der Zuckerrübe sind, müssten ja irgendwann die Eier weg sein, weil die Zuckerrüben sind ja auch weg. Aber die liegen also im Boden neben der Zuckerrübe, ernähren sich dann von den Wurzeln sozusagen irgendwann und dann dementsprechend nachher von den Wurzeln, den Wurzeln des Weizens.
Genau, richtig. Das sind dann eben die Nymphen. Also die Eier werden abgelegt und dann durchlaufen die 5 Nymphenstadien und entwickeln sich dann zu den Adulten.
Ja, deswegen wurde ja quasi auch eigentlich, oder was heißt die Empfehlung ausgesprochen, aber wenn man jetzt nach der Zuckerrübe keinen Weizen anbauen würde und würde das quasi mit einer Winterfurche oder ne brach liegen lassen, dann wäre da ja auch nicht so viel Material da, wovon sich die dann eben ernähren können. Ne? Und das ist eben was, da habe ich dann auch gesagt, als wir darüber gesprochen haben, da beißt sich die Katze natürlich wieder mit der Düngeverordnung in den Schwanz, weil bei uns rotes Gebiet, selbst wenn wir sagen würden, okay, wir lassen es über den Winter liegen und machen keinen Weizen und dann irgendeine Sommerkultur rein, müssten wir ja eine Zwischenfrucht ansäen und dann hätten die Larven ja wieder Nahrung quasi im Boden, ne? Und das ist halt auch sowas, wo ich auch gesagt habe, da müsste die Politik eigentlich auch ein bisschen flexibler sein, dass man in so Fällen oder ne, dass es da halt einfach Ausnahmen gibt, dass man sagt, okay, um das Ganze jetzt einzudämmen, erlauben wir auf solchen Flächen, wenn es jetzt nicht gerade noch Erosionsgefahr oder sonst irgendwas besteht, dass man dann eben sagt, okay, ne, man fährt da eine Winterfurche. Das wäre ja eigentlich eine einfache, aber vielleicht sehr effektive Möglichkeit.
Das ist auf jeden Fall so. Also das mit der Fruchtfolge oder mit dem Weglassen des Weizens, das hat man jetzt auch schon in vielen Versuchen überprüft und das funktioniert wirklich sehr gut. Und es gibt auch in Bayern und auch oder in Süddeutschland und in Sachsen-Anhalt, also im Köneraner Einzugsgebiet, gibt es auch Modellregionen, wo eben genau das getestet worden ist. Also da auf mehreren 100 Hektar Rübenflächen haben die Landwirte sich da bereit erklärt, den Weizen nach den Rüben wegzulassen. Und da sieht man wirklich, dass innerhalb dieser Modellregion die Blätter wieder total grün sind, während außerhalb der Modellregion die Blätter gelb oder braun oder abgestorben oder wie auch immer sind. Also da sieht man schon, dass das wirklich, wirklich sehr viel bringt. Aber klar, es muss in der Praxis auch anwendbar sein. Man kann sich dann nicht gegen die Düngeverordnung stellen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen gegeben sein. Und natürlich auch die Vermarktung von alternativen Kulturen. Ne? Also man sagt ja immer, am besten man baut Mais an, aber den Mais muss man ja irgendwo auch vermarkten. Ne? Man kann ja jetzt nicht in ganz Deutschland kein Weizen mehr anbauen, sondern nur noch Mais. Da stehen natürlich auch ganz andere Bereiche noch dahinter, die ja auch den Weizen haben wollen. Ne? Also das ist natürlich dann strukturell auch ein bisschen schwierig, sowas einfach umzusetzen, aber letztendlich ist es eine Möglichkeit, die funktionieren würde.
Aber ist denn so, dass, also du hast jetzt Weizen angeführt, weil dass die Nymphen sich da besonders gerne dran ernähren. Woran liegt das denn? Oder könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn man jetzt andere andere Kulturen, ich meine, so viele Kulturen kann man jetzt nach Rüben nicht mehr anbauen, vielleicht noch irgendwie Roggen da einsäen oder so, aber liegt es dann nur daran, dass Weizen grundsätzlich immer danach meist angebaut wird, dass der bevorzugt jetzt als Futterquelle dient, oder hat das besondere Gründe, dass gerade Weizen das ist?
Also auf der einen Seite mögen die Zikaden Weizen einfach sehr gerne. Da geht's, also es gab zum Beispiel einen Versuch, da wurden die im Labor an Maiskeimlinge, Weizenkeimlinge und Gerstenkeimlinge gesetzt und da haben die am Weizen schon am meisten überlebt, die Nymphen, ja. Und auch signifikant. Und genau, auf der anderen Seite liegt es aber auch vor allem daran, dass man eben dieses Nahrungsangebot hat. Ne? Also wie Carina gerade sagte, wenn man jetzt eine Brache macht, dann hat man ja kein Nahrungsangebot für die Nymphen und dann können die sich nicht ernähren und sterben eher. Und da geht es aber nicht nur um das Nahrungsangebot im Herbst oder im Winter, sondern da geht es vor allem auch ums Nahrungsangebot im Frühjahr, weswegen ja so häufig der Mais auch genannt wird, weil der eben später gelegt wird und dadurch die Nymphen einfach eine längere Zeit keine Nahrung haben und man die so quasi dann aushungert.
Wann schlüpfen die genau, weißt du das?
Ungefähr im Mai. Also im Mai fängt der Zuflug an aus dem Weizen in die Zuckerrüben. Ungefähr. Also das ist auch immer ein bisschen jahresabhängig. Ne? Also manchmal Mai. Ich hatte auch in meinem Versuch in Könnern zum Beispiel, da kamen die erst irgendwann Mitte Juni, was sehr, sehr spät war. Also wir fangen jetzt mit unserem Monitoring dieses Jahr Anfang Mai an.
Aber du meinst dann Schlüpfen von der Nymphe zur Zikade, nicht vom Ei zur Nymphe.
Genau.
Ich meinte, wann der Zuflug dann quasi losgeht, genau.
Ja. Genau, der Zuflug geht so im Mai los. Und also die Nymphen kann man auch, wenn man ein bisschen im Boden gräbt, kann man die schon im September ungefähr, August, September, Oktober, so um den Dreh, kann man die dann sehen. Die wandern allerdings in tiefere Bodenschichten ab, also daher wird ja auch das Flügen in der Hinsicht dann immer mal wieder diskutiert, aber ja, man kann eigentlich sehr sicher sagen, dass die tiefer als 30 Zentimeter runter wandern, wenn es kalt wird, und dadurch erfasst man die dann beim Flügen eben nicht oder weniger, je nachdem, wann man halt eben flügen würde.
Aber das ist ja vielleicht noch ein Thema gleich für die Bekämpfung. Was jetzt noch, was wir, ich glaube, noch nicht behandelt haben, ist denn was, wie äußern sich denn überhaupt diese Krankheiten? Das ist ja,
ja,
vielleicht noch ganz interessant, bevor wir gleich darauf kommen, wie kann man denn jetzt, um den Spannungsbogen mal ein bisschen hochzuhalten für unsere Zuhörer. Natürlich wollen alle wissen, wie man die bekämpft. Aber was machen die denn jetzt genau, diese Zikaden?
Also wie gesagt, es gibt ja einmal SBR und einmal Stolbur. Und bei SBR, also der Name sagt, ist ja schon quasi, ist die Krankheit des niedrigen Zuckergehalts. Und da sinkt der Zuckergehalt von, ich sag mal, ungefähr 18%, ist natürlich je nach Region auch wieder unterschiedlich, wie viel Zucker man jetzt eben hat, auf 12% ab. Also man sagt eben so um die 5% werden da an Zucker verloren. Und die Erträge sinken auch ein bisschen, aber vor allem bei Stolbur. Stolbur ist eigentlich die Krankheit, wo vor allem die Erträge dann auch sinken. Genau, die Rüben werden dann so gummiartig bei Stolbur. Also es wird auch quasi die Stolbur-Gummirübe, werden die Rüben dann genannt. Und die sind dann einfach in der Fabrik auch schlechter verarbeitbar. Lagern kann man sie nicht mehr so lange. Und das führt zu sehr, sehr starken Ertragseinbußen.
Also das eine ist ja dann, dass dieser Blattapparat dann doch, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr Photosynthese betreiben kann und dementsprechend dann, oder?
Ja, also sie ist natürlich auch einfach in ihrer Fitness eingeschränkt, ne, und dadurch auch deutlich anfälliger für Sekundärerkrankungen, ne, also Blattkrankheiten und so weiter, und das schlägt natürlich auch zu Buche. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man einfach die Gesamtfitness der Zuckerrübe positiv wie möglich erhält. Und letztendlich bei dieser Krankheit des niedrigen Zuckergehaltes, da lignifizieren die Leitbahnen, das heißt quasi, man muss sich das so vorstellen, wie wenn die Leitbahnen, wo der ganze Saftstrom durchfließt, verdicken und dann eben der Zucker nicht mehr eingelagert werden kann. Und zusätzlich sind diese Bakterien auch noch Zuckerparasiten. Das heißt, sie beuten den Zucker auch noch aus und dadurch hat man dann letztendlich weniger Zucker.
Und das äußert sich ja dann so, dass man jetzt ja gerade in Süddeutschland schon Bilder gesehen hat, wo dann ganze Zuckerrübenflächen komplett braun da liegen. Die Blätter liegen ja quasi dann auch im Boden. Und dann hat man ja also Ertragsausfälle bis zur völligen Unwirtschaftlichkeit dann in dem Sinne.
Genau, richtig. Also Totalausfall würde ich sagen, ist noch seltener, aber also 50% sind dann schon häufig in diesen Hotspot-Gebieten, oder das heißt häufig, je nachdem halt. Genau, aber zum Beispiel, wir hatten ja eben auch die Kartoffel als Beispiel, ne? Oder die Esbeer und Stolbur wurden jetzt auch an verschiedenen Gemüsearten gefunden. Und bei Kartoffeln und Gemüse hat man dann eben eigentlich hundertprozentigen Verlust, weil da es natürlich dann auch ganz schnell an die Qualität geht und nicht nur an die Quantität.
Ja, und deswegen ist das Thema ja auch so brisant gerade. Gerade bei euch natürlich als Verarbeiter, ja, bei Pfeiffer und Lang, aber auch für die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe. Das sind ja immer, ist ja wirklich ein, so gerade diese Zuckerrüben-Thematik und Kartoffeln auch, ist ja meistens ein sehr regionales, oder nicht ein sehr regionales, aber ein regionales Thema, weil in manchen Regionen wird halt die Rübe angebaut und meistens in den Regionen auch die Kartoffel, oder oft ist das ja vergleichbar. Und dementsprechend hat das natürlich einen sehr hohen Stellenwert. Und ja, das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum ihr euch da so intensiv mit beschäftigt, doch bei Pfeiffer und Lang, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist nicht nur die Zuckerrübe betroffen, sondern eben ganz viele andere Kulturen auch. Und deswegen hat dieses Thema natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch forschen da extrem viele Leute dran. Also wenn man auf Tagungen unterwegs ist, dann ist man da nie nur mit der Zuckerrübenbranche oder mit der Zuckerbranche, sondern mittlerweile halt eben auch mit der Kartoffelbranche und mit der Gemüsebranche. Und da sind alle eigentlich auch sehr gut vernetzt, würde ich sagen. Und jeder kann dann von den anderen lernen und man weiß genau, an was gerade geforscht wird. Und da hat sich mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk ergeben. Was natürlich auch total wichtig ist, ne? Weil im Team, aber in einem gut funktionierenden Team arbeitet man immer besser als alleine. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns da alle austauschen, weil mit dieser Krankheit ist logischerweise niemandem geholfen, ne? Also da gibt es keine Gewinner und deswegen müssen alle daran arbeiten, dass man da eben vorankommt, dass es da Lösungsmöglichkeiten gibt, weil es wird zu uns kommen. So, also da dürfen wir nicht so naiv sein zu denken, dass das an irgendwelchen Landesgrenzen Halt macht, sondern es wird zu uns kommen und in welcher Intensität das werden wir dann sehen.
Ja, wo du sagst, wir müssen Lösungsmöglichkeiten finden. Ich habe das selber schon mal mitgekriegt bei einer Tagung, wo dann auch vorgestellt wurde, in welchen großen Kreisen da diskutiert wird. Und das ist ja wirklich verarbeiterübergreifend, kammerübergreifend. Alle irgendwie Universitäten, die irgendwie da mit irgendwas zu tun haben, waren da mit involviert in solchen Arbeitskreisen. Da muss man wirklich sagen, eigentlich an der Stelle ist mir auch wirklich nochmal klar geworden, wie wichtig dieses Thema ist, dass weil man sonst kocht ja meistens oder wird ja oft sein eigenes Süppchen irgendwie gekocht oder so. Und jeder meint, man kann das selber irgendwie schaffen. Aber da ist mir erstmal so richtig klar geworden, wie wichtig das ist oder wie wichtig dieses Thema ist, dass, weil sich so übergreifend damit beschäftigt wird und ausgetauscht, wie du schon gesagt hast. Und es gibt eigene Tagungen dazu, wo sich nur mit so einer, in Anführungszeichen, mit so einer Zikade da beschäftigt wird. Und
ja, tatsächlich, also Cem Özdemir hat im Januar zu einem runden Tisch zu diesem Thema eingeladen, ne? Und dass dann da wirklich mal über ein Thema alle Leute zusammenkommen auf so hoher Ebene, glaube ich auch nicht so häufig. Ja. Also so tief politisch bin ich da jetzt zwar nicht drin, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall was zu bedeuten hat, ne? Und
ja gut, aber wie wir eben auch schon festgestellt haben, ne, es gibt ja auch schon genug Ausfall dadurch und ich glaube auch gerade so beim Thema Kartoffeln, ne, bis zu 100% da Ausfall, also das heißt ja auch schon was, ne? Ich meine, klar kennen wir seit Jahrhunderten, Jahrzehnten Krankheiten in Kulturen und die werden wir auch nicht ausrotten können, es wird immer irgendwas geben, aber das ist ja schon auch ein ganz krasses Ausmaß dann, was das da annimmt, ne? Und also da kriegt man ja auch als Landwirt einfach Bauchschmerzen. Ich meine, klar, ne, wir kämpfen hier oder ich sage immer mit Kartoffeln und gerade auch nach der Düngeverordnung mit keiner Winterfurche mehr und so, ne, haben wir zum Beispiel auch ein zunehmendes Problem mit Drahtwurm und Co. Aber alles noch in einem Maß, sage ich mal, was irgendwie erträglich ist, in großen Anführungszeichen.
Es lässt
aber
sich in Schach halten oder man hat das Gefühl, man kann irgendwie, es gibt wenigstens irgendeinen Ansatz. Und ich meine, gut, Ansätze haben wir bei diesem Thema auch einige, viele. Aber so diese eine Sache, ne, ist halt eben noch nicht da oder wird es auch nicht geben. So, es wird eine Kombination sein aus verschiedenen Ansätzen, die letztendlich dieses Thema hoffentlich dann in Schach halten wird. Aber man verspürt da schon so eine gewisse Ohnmacht im ersten Moment. Das kann ich auf jeden Fall ziehen.
Absolut. Ja. Aber deswegen ist es auch umso beruhigender und auch als du letztes Jahr dann da warst, ob wir da mitmachen mit dem Monitoring. Also ist für mich ja gar keine Frage, weil das ist ja nur auch in meinem Interesse. Also ne, nicht nur die Fabrik hat nachher ein Problem, wenn die Ware nicht mehr da ist, sondern der Landwirt noch viel mehr. Und deswegen ist das ja auch gut, dass das da so vorangeht mit der Forschung und so. Und und deswegen ist es auch gut oder auch interessant auf jeden Fall zu hören von dir, dass es halt auch dann in der Politik an so hoher Stelle Thema ist. Ne? Also,
das ist auf jeden Fall so.
Aber es ist ja ein guter Übergang jetzt. Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass viele Leute sich damit beschäftigen. Was sind denn so im Moment die Ansätze, du hast jetzt schon mal einen gesagt, die Fruchtfolge ist natürlich ein wichtiger Hebel bei dem Thema, um den Zikaden dann die Nährstoffe oder beziehungsweise die Ernährung zu kappen. Was sind denn noch mögliche Ansätze aus der Forschung und aus der eure praktischen Erfahrungen, die ihr dann, die du jetzt mal so zum Besten geben könntest?
Ja, da gibt es tatsächlich einige. Also da wird in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen geforscht. Zum Beispiel ja die Fruchtfolge, die hatten wir gerade angesprochen. Dann ist Sortenwahl auf jeden Fall ein Thema. Da kommt man aber leider nur im Bereich SBR voran. Also im Bereich Stolbur tut sich da nicht so viel. Das hat aber was mit der Biologie des Erregers zu tun. Also der Bakterium von SBR, das hat eben eine Zellwand und eine Bewegungsgeißel und so weiter. Das Immunsystem der Pflanze kann dieses Bakterium quasi erkennen und dadurch ist die Züchtung viel, viel einfacher. Und bei Stolbur, das ist ja ein Phytoplasma und Phytoplasmen haben keine Zellwände und dadurch kann das, also es rutscht so unters Immunsystem der Pflanze hindurch und wird davon gar nicht erkannt und deshalb ist es so schwierig, da mit der Züchtung wirklich voranzukommen. Deswegen haben wir eben bei SBR gibt es einige Sorten und da arbeiten auch alle Züchter sehr stark dran, dass sie da Sorten auf den Markt bringen. Genau, und da, man darf jetzt nicht erwarten, dass man dann mit den Sorten wieder den gleichen Zuckerertrag hat wie vorher, also das ist nicht der Fall, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man diese Sorten eben nicht hätte. Und bei Stolbur gibt es aber keine Sorten, wo man jetzt sagen könnte, die helfen jetzt wirklich gegen Stolbur. Klar, es gibt Sorten, die schneiden dann besser ab und schneiden schlechter ab. Aber auch da ist es immer so ein Ding, dass man dann auch nicht immer nur auf eine Sorte setzen kann, weil das regional dann eben auch sehr unterschiedlich ist. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Erregerzusammensetzung an. Also hat man jetzt in einer Region mehr SBR oder mehr Stolbur? Also am besten ist es da immer verschiedene Sorten anzubauen, um da eben das Risiko zu streuen. Genau, aber das ist eben ein Punkt, an dem die Züchter dann eben vor allem arbeiten. Ja, dann gibt es natürlich, klar, Insektizide hat man sich auch Gedanken zugemacht. Da gibt es auch einige Versuche zu, wo dann verschiedene Insektizide getestet worden sind. Da gab es jetzt tatsächlich auch Notfallzulassungen. Also da wurden 7 Insektizide insgesamt zugelassen. Vor, ich glaube, 1-2 Wochen war das jetzt. Mhm. Und die dürfen aber dann halt eben nur nach Aufruf des Pflanzenschutzdienstes, also oder der Pflanzenschutzdienste der Bundesländer dann eben angewendet werden. Und die können dann halt eben auch Empfehlungen aussprechen. Also es darf jetzt nicht einfach so angewendet werden. Ja, aber da ist natürlich auch das Thema, dafür brauchen wir auch wieder unser Monitoring, ne? Also die Insektizide müssen dann eingesetzt werden, wenn der Zuflug beginnt bis zum Hauptflug ungefähr, also bis zum höchsten Punkt, bis zu dem Punkt, wo am meisten Zikaden da sind. Weil da eben vor allem die ertragsrelevanten Schäden dann passieren. Ja, genau, daran wird aber dann eben auch noch weiter geforscht. Also auch dieses Jahr wird es da wieder Versuche zu geben. Ja, dann gibt es natürlich die Modellregionen. Ne, das habe ich auch gerade schon angesprochen. Auch wir selber machen von Pfeiffer und Lang aus mit noch anderen zusammen einen Versuch, wo wir Bodenbearbeitungen testen, verschiedene Zwischenfrüchte, verschiedene Folgefrüchte und auch einen entomopathogenen Pilz testen. Also das sind quasi Pilze, die dann die Nymphen, fressen ist das falsche Wort, aber
zerstören,
wie auch immer. das sind auch Sachen, die wir dann zum Beispiel selber zusammen mit anderen testen. Was haben wir noch? Im Bereich RNAi wird geforscht. Ich weiß nicht, muss man das kurz erklären? Also das Thema RNA ist ja, ich sag mal, seit Corona weiß, glaube ich, jeder ungefähr, was eine RNA ist. Aber letztendlich haben wir ja die Messenger-RNA, die wird ja zu einem Protein synthetisiert und die ist einsträngig. Und wenn man wenn man quasi die komplementären Nukleotide in die Pflanze einbringt und die sich dann an die mRNA heften, dann kann dieses Protein nicht mehr synthetisiert werden, weil die mRNA ja zweisträngig ist. Und wenn das eben ein lebenswichtiges Protein ist, was dann nicht mehr synthetisiert werden kann, dann stirbt das Insekt. So, aber das ist natürlich sehr wichtig, dass man da dann nur diese Sequenzen eben nimmt, die dann sehr spezifisch sind. Ne? Mhm. Nicht, dass dann auf einmal Proteine ausgeschaltet werden von irgendeinem Insekt oder noch viel schlimmer von anderen Lebewesen, die man natürlich damit nicht umbringen will. Mhm. Und da wurde tatsächlich 2023 in den USA auch schon gegen den Kartoffelkäfern Mittel zugelassen. Bei sowas muss man natürlich dann auch immer fragen, wie viel wird das wirklich angewendet, selbst wenn es hier zugelassen worden wäre. Ne? Da sind wir natürlich dann auch wieder an so einem gesellschaftlicher Akzeptanzpunkt, wo man dann drüber diskutieren kann. Ja. Mhm. Ja, und dann noch eine Sache, in die ich auch persönlich sehr viel Hoffnung setze, ist die Saatgutbeize in der Folgekultur. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Beize am Weizen hätte, die gegen die Nymphen hilft, damit wäre ja auch schon super viel geholfen, ne?
Mhm.
Und da finden aber auch gerade Versuche zu statt. Das wird eben auch getestet, genau. Ja.
Vielleicht da direkt eine Frage, wenn du jetzt aber die Saatgutbeize hast, die ist ja auch nicht unbegrenzt verfügbar dann an der Weizenpflanze, sondern würde ja vielleicht dann die ersten Wochen helfen, aber ist dann nicht danach der Wirkstoff weg und die paar, ja gut, die Nymphen, ein paar werden das wahrscheinlich schaffen. Würde denn so ein großer Anteil an Nymphen absterben in den ersten Wochen dann?
Ich sag mal so, das muss man halt rausfinden.
Ja.
Aber es würde ja auch schon helfen, wenn man einfach die Population reduziert. Ne? Also Wie gesagt, es geht bei der ganzen Sache geht es nicht darum, diese eine Bekämpfungsmöglichkeit zu finden, sondern es ist eine Kombination von verschiedenen Werkzeugen, die da verwendet werden müssen. Ne? Also wir können nicht darauf setzen, auch wir bauen ganz normale Sorten an und verwenden nur Insektizide. Das macht man ja bei Cercospora zum Beispiel auch nicht. Ne? Also da schaut man ja auch, dass man dann irgendwie eine blattgesunde Sorte kriegt oder anbaut. Genau, und deshalb es ist einfach ein weiterer Baustein in diesem Werkzeugkoffer, den man dann hoffentlich verwenden kann, sobald wie möglich.
Ich denke, dass am Ende des Tages wahrscheinlich, wie mit allen anderen uns bisher bekannten Schädlingen auch, wir werden damit leben müssen, ne, und müssen es wahrscheinlich so gut wie es geht mit verschiedenen Methoden eben eindämmen, aber ja, heute auf morgen ausrotten oder wie du schon so schön gesagt hast, an irgendeiner Grenze bleiben die nicht stehen und sagen so bis hierhin und nicht weiter. Also wird in Zukunft so sein.
Nee, genau.
Aber vielleicht nochmal, was mich natürlich jetzt interessiert als Lemken, wir stellen ja Flüge her und Bodenbearbeitungsgeräte und Sätechnik. Du hast jetzt, ich hatte mal irgendwie gehört, auch, ich weiß gar nicht, aber das ist auch schon wieder länger her auf irgendeiner Tagung, dass es doch helfen würde, sag ich mal, nach dem Rübenanbau, sag ich mal, zu pflügen oder tief den Boden zu lockern, beziehungsweise die Nymphen in tiefere Bodenschichten zu verlagern, weil die halt dann schon mehr Energie brauchen, um wieder auszukommen. Als hast du gerade ja gesagt, dass die sowieso über den Winter in tiefere Bodenschichten bis über 30 Zentimeter gehen, was ja jeder Landwirt weiß, meistens pflügt man ja unter 30 Zentimeter. Und dementsprechend hätte das ja keine Wirkung. Wie sind denn da die neuesten Erkenntnisse, sage ich mal? Also weil natürlich bei vielen Schädlingen sagt man ja, Pflügen hilft, weil es in tiefe Bodenschichten das verlagert, was ja auch nachweislich so ist bei einigen Schädlingen, sage ich mal, besonders im Maisanbau oder die Schädlinge, die im Maisanbau zum Tragen kommen, da ist das ja der Fall. Also wie sind da jetzt die neuesten Erkenntnisse bei der Zikade?
Ja, sorry Lemken, ich kann jetzt leider keine Lanze brechen fürs Pflügen allgemein.
kein Problem.
es hängt sehr stark vom Zeitpunkt ab. Also die Nymphen sind ja am Anfang, wie gesagt, in den oberen Bodenschichten, ne? Und da kann das Pflügen dann eben schon was helfen. Aber je später wir kommen, und die Zuckerrüben werden ja nicht logischerweise alle auf einmal geerntet, sondern sukzessive. Und von daher, je später wir sind im Jahr und desto kälter es wird, desto tiefer wandern die eben. Das wird aber, neueste Erkenntnisse, es hat gezeigt, teilweise bringt es was. Also es gibt Studien, wo wirklich dann die Anzahl der Zikaden, die wieder ausgeflogen sind, deutlich reduziert hat. Aber es gibt auch Versuche, da hat es eben nicht geholfen. Wir testen das aber gerade. Also wir testen das auch zusammen mit dem IFZ, also dem Institut für Zuckerrübenforschung und noch ein paar anderen Partnern, sind wir genau da dran, um eben genau das auch herauszufinden. Da gibt es jetzt aber noch keine Versuchsergebnisse dazu. Der Versuch wurde vor 2 Wochen angelegt. Von daher, also wie gesagt, es haben schon ein paar andere getestet, aber ich kann jetzt keine allgemeine Aussage treffen. Ab dem Zeitpunkt nützt es nichts mehr zu pflügen. Das müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Aber je mehr die gestört werden im Boden, klar, desto weniger überleben dann.
Und wie sieht das aus? Ich hatte auch mal gehört, der Zeitpunkt der Weizenaussaat, der ist ja natürlich, der steht ja dann meistens fest, wenn es späte Rüben sind. Macht das denn zum Beispiel einen Unterschied, wenn ich jetzt, einen relativ frühen Liefertermin habe und dann schon den ganz normalen Weizen-Aussaat-Termin nehme, weiß ich nicht, jetzt je nach Region. In manchen Regionen ist das ja auch schon Anfang Oktober, in manchen Regionen Mitte Richtung Ende Oktober. Macht es denn da noch einen Unterschied, ob man jetzt sagt, ich versuche jetzt mal meinen Weizen noch 2-3 Wochen später zu säen, als eigentlich regional typisch? Oder macht das eigentlich gar keinen Unterschied, weil die Eier liegen dann ja erstmal im Boden und die schlüpfen sowieso erst später, die Nymphen?
Nee, also die Nymphen, die schlüpfen schon, während sie an der Zucker oder während die Zuckerrübe noch im Boden ist.
Ja, Entschuldigung, ja.
Genau, aber das macht keinen Unterschied. Also da reden wir nicht über Wochen, sondern da reden wir über Monate. Genau, also da merkt man jetzt keinen Unterschied, vor allen Dingen in den Hotspot-Regionen nicht, ne? Also das macht dann leider keinen Unterschied. Also es geht wirklich um Monate, wo diese Nahrungsgrundlage entzogen werden muss. Auch wenn man dann irgendwie mit einem Sommerweizen oder so, wenn man den anbauen möchte, das bringt auch nicht so viel wie zum Beispiel Mais bringt. Ja.
Also man müsste wirklich das wichtigste Augenmerk sozusagen die spätestmögliche Aussaat der Vollkultur im nächsten Jahr sozusagen.
Genau, richtig.
Ja. Und was ja vielleicht auch noch ein Thema, also das Gleiche gilt ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel, hatte ich ja schon gesagt, wenn man jetzt da Roggen oder Gras oder so, Gras ist natürlich auch schwierig, je nach Zeitpunkt, aussäen würde nach Rüben, wäre auch genauso eine Grundlage, vielleicht nicht so präferiert, aber wäre doch eine Grundlage für Nahrung. Also es geht wirklich darum, den Acker möglichst schwarz zu haben, nach der Rübe möglichst lange, um da okay.
Also die Zikaden scheinen auch Präferenzen in ihrer Wirtswahl zu haben. Das ist schon so, hatte ich ja eben auch gesagt, mit dem Weizen und dem Maiskeimling, wo man die da dran gesetzt hat. Aber letztendlich, also bevor ich sterbe, ne?
Wollte ich gerade sagen, wenn es ums Überleben geht, werden sie wahrscheinlich auch an eine Zwischenfrucht gehen oder so.
Genau. Genau. Aber bei den Zwischenfrüchten gibt es auch noch nicht so viele Erkenntnisse, dass man sagen könnte. Also es gibt einen Top-Versuch, wo gezeigt wurde, dass sie sich an Rammtillkraut recht gut ernähren, was natürlich jetzt auch nicht ganz so gut ist, weil das ja in vielen Mischungen mit drin ist. Aber letztendlich, da kann ich jetzt nicht sagen, die Zwischenfrucht ist besser und die ist weniger
aber
gut.
Aber also, das wäre nämlich
Versuchsergebnisse bekannt.
Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, aber das wird untersucht quasi, ne? Weil, also ich weiß nur auch aus dem Kartoffelbereich, da gibt es auch immer Empfehlungen für Zwischenfrüchte zum Beispiel, die man dann nicht nehmen soll, weil auch dann Drahtwurm und Co. sich an gewissen Pflanzen wohler fühlen. Da werden auch immer so Empfehlungen dann ausgesprochen und deswegen war gerade nämlich auch meine Frage, wird das untersucht oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Pflanzen, wo man sagt, die sind sogar förderlich dafür, dass sie sich nicht da
einnisten. Also mir ist nur das Rammtillkraut jetzt bekannt, was es eben fördert. Mehr Untersuchungsergebnisse sind mir dazu nicht bekannt, aber in unserem Versuch, den ich eben angesprochen habe, wo auch die Bodenbearbeitung und so weiter getestet wird, da werden auch Zwischenfrüchte dann getestet. Ich weiß allerdings, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir einfach nur Zwischenfrüchte ja oder nein testen oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nur das testen und nicht, was machen wir, wenn jetzt die Komponente drin ist, wenn die Komponente drin ist und so weiter. Ich meine, dass da keine verschiedenen Zwischenfruchtmischungen getestet werden. Ob das getestet wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wäre auf jeden Fall interessant.
Vielleicht dann noch eine letzte Frage zur Aussaat. Dann geht es jetzt nicht um die Aussaat der vom Weizen oder Zwischenfrucht oder etc., sondern die Aussaat der Rüben. Gibt es denn da gibt es ja auch bei manchen Krankheiten Empfehlungen, dass man sagt, man soll dann irgendwie später säen oder früher säen die Rüben. Natürlich ist das auch immer eine Frage des Wetters und gerade bei den Rüben haben wir gerade noch drüber gesprochen, Carina, mit Frost und so. Gibt es denn eher die Empfehlung, dann früher zu säen oder später zu säen oder so, ist alles egal, die fliegen sowieso dann ein oder wie ist da so der Erkenntnisstand?
Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall besser, je früher man sät, weil man dann eben schon eine gute Entwicklung der Rübe hat, bevor sie mit den Bakterien eben infiziert wird. Und je größer die Rübe dann schon ist, desto besser ist es für die Rübe. Aber das ist ja leider ein Punkt, den man nicht so wirklich beeinflussen kann. Genau. Ne? Da ist man ja immer abhängig dann vom Wetter, vom Jahr. Und dieses Jahr zum Beispiel haben wir ja total früh gesät, wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere. Ne? Also da waren ja ungefähr vor einem Jahr waren alle draußen und haben gesät. Und jetzt sind die Rüben ja schon einen Monat oder 3 Wochen im Boden. Genau, das ist ja leider was wir nicht so wirklich beeinflussen können.
Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen.
Ist es auf jeden Fall, ja. Ein Thema, was sehr, sehr viele Leute beschäftigt und leider auch noch sehr, sehr viele Leute mehr beschäftigen wird in Zukunft, ja.
Aber anscheinend, wie du schon gesagt hast, dieses Thema Notfallzulassung, das zeigt ja eigentlich schon, wie kritisch dieses Thema ist. Ne? Sonst tut man sich ja oft schwer mit solchen Notfallzulassungen oder generell mit Zulassungen von Mitteln. Ich weiß jetzt nicht, sind das Mittel, die, sag ich mal, genau in diese Kerbe schlagen oder wo kommen die Mittel? Sind die irgendwie aus anderen Märkten rübergeschwappt oder wie kommt das jetzt zustande?
Also das sind Insektizide, die wir zum Beispiel auch gegen Blattläuse anwenden. Also zum Beispiel so so ein Kanadiner oder Mospilan, das sind ja auch Insektizide, Karatezion, die ja, dann mal die gegen die Blattläuse eingesetzt werden. Also die wurden quasi einfach, nicht einfach, aber sie wurden erweitert mit der Indikation Schifflers Flüssigkeit. Das sind jetzt keine Insektizide, die irgendwo aus dem ausgegraben worden sind.
Ja, das meine ich. Also sind ja bekannte Insektizide, die einfach die Zulassung erweitert bekommen haben, sozusagen.
Genau, richtig, genau.
Ja, okay.
Und mit denen wurde das dann eben vorher auch in verschiedenen Versuchen getestet, ne, ob das dann wirklich was bringt. Also es wurde jetzt nicht einfach gesagt, ach ja, probieren wir mal, sondern man hat schon gesehen, dass das was bringt. Mhm. Genau.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin wirklich mal gespannt. Man erfährt ja quasi bei, ich habe jetzt schon wieder Sachen gehört, die schon wieder für mich neu waren, wo ich vor 2 Monaten noch irgendwo was anderes, also wo ich wieder andere Sachen gehört habe, wo diese Erkenntnisse zum Beispiel noch nicht da waren. Jetzt kann ich mal das. Zum Beispiel damals war nämlich noch die Diskussion mit der Notfallzulassung der Insektizide. Da haben sie gesagt, die tun sich noch schwer mit diesen Zulassungen.
Ja.
Und jetzt hat sich das schon wieder gewendet. Da gibt es schon dann sich wieder neue Zulassungen. Finde ich gut. Ja. Also ich finde, ist ja auch ein gutes Zeichen, dass da
auf
wenigstens ein bisschen Entwicklung drin ist.
Ja, und wir brauchen die halt auf jeden Fall, ne? Also die Situation da in Süddeutschland, das ist echt gravierend. Und wie Carina eben schon gesagt hat, da hängen so viele Leute mit drin, dass da echt bald jetzt mal eine Lösung her muss, weil ansonsten schließen da vielleicht Zuckerfabriken so, ne?
Ja.
Das, und eine Zuckerfabrik, die geschlossen wird, die wird auch nicht wieder aufgemacht. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden.
Absolut. Sonst kommt der Zucker wieder sonst woher.
Das ist so, ja, genau. Die Nachfrage bleibt ja gleich, weitestgehend. Ja. Ne?
Aber deswegen ist es ja gut, dass es solche Leute gibt wie dich und deine Kollegen und die Forschung und die Anbauberater, die uns den heimischen Zucker sichern.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also natürlich sind da alle hinterher. Also das will ja niemand bei sich haben. Ich sag mal so, wir haben jetzt zumindest in Euskirchen, natürlich, ich will es gar nicht Vorteil nennen, weil es ist so ein blödes Wort, aber natürlich können wir schon von den anderen lernen, ne? Als das dann in Süddeutschland angefangen hat. Also das erste Mal hat man die Zikade, ich meine 2008 in Heilbronn gefunden. Und seit 2017 ungefähr geht das da richtig ab, wenn ich das mal so sagen darf. Und die standen natürlich an einem ganz anderen Punkt, als wir jetzt stehen in den Anfängen. Ne? Also die mussten sich natürlich auch erstmal das ganze Wissen aufbauen, wovon wir jetzt schon profitieren. Mhm. Genau.
Da kann ich nur hoffen, also ich komme ja aus der Nähe von Apeldoorn, da sind bei uns nur 30 Kilometer, dass wir dann noch einige Erkenntnisse mehr haben.
Ja.
Also, du hast ja gesagt, im Moment ist noch keine Zikade hier rüber geschwappt, aber
ja.
Ich glaube, ich hatte das auch in dem einem besagten Vortrag irgendwie gehört, das ist, wenn man dieses Potenzial sieht, wie viele weitere Zikaden im nächsten Jahr aus einer Zikade entstehen können, das sind ja, ich weiß es gar nicht, also es war auf jeden Fall eine ziemlich hohe Zahl, ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es Hunderttausende oder Millionen waren oder Tausende, aber man hat auf jeden Fall eine Grafik gesehen, wo man gedacht hat, oh Gott, ey, hoffentlich kommt nicht eine Zikade hier irgendwie an den Niederrhein. Das wird sehr schnell sehr schlecht aussehen, weil hier werden ja wirklich viele Kartoffeln und Rüben angebaut und auch anderes Gemüse.
Und Gemüse, ja.
Deswegen drücke ich mal die Daumen hier, dass wir noch viele Erkenntnisse jetzt dieses Jahr sammeln und nächstes Jahr sammeln und dann.
Ja, im Bereich oder in der Region Apeldoorn, da wird aber, meine ich, wenn ich richtig informiert bin, auch ein bisschen mehr Mais angebaut.
Ja.
Also das ist ja dann schon mal gut und ich meine, ihr habt auch sandigere Böden und das ist tatsächlich auch was man sehr gut gesehen hat in Untersuchungen, dass die Zikaden lieber ihre Eier in Löss, Lehm, tonigere Böden ablegen und eigentlich fast gar nicht in Sandböden. Also Sandböden sind da sehr, sehr unbeliebt. Was natürlich euch vielleicht
auch in die Vorteil Karten des Sandbodens.
ja, euch dann auch in die Karten spielt. Also das, wenn man da so Grafiken sieht, das ist sehr eindrucksvoll. Also Sand mag die Zikade nicht. Nee, oder sandige Böden. Ja.
Mhm.
Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Man hat in den Lehmböden hat man ja viel bessere Gänge, so die
gehalten
werden, ne? In den Sand fällt ja alles einfach in sich zusammen, da können die nicht so gut hoch und runter wandern.
Dafür erwärmt er sich schneller.
Das stimmt. Aber die frieren so schnell nicht kaputt. Also das, da bringen uns auch sehr kalte Winter nichts. Die wandern einfach so weit das runter, dass die gehen da leider nicht kaputt. Ja,
wobei man jetzt nochmal, um die Lanze für den Niederrhein zu brechen, wir haben hier sehr sandige Böden, auch bei uns in der Heimat, aber wir haben auch sehr, sehr schwere Böden so am Rhein. Da sind auch sehr, sehr schwere Böden. Dementsprechend kann man das, glaube ich, nicht so einfach sagen. Und auch mit dem Mais, natürlich wird aber auch hier meistens nach der Rübe der Weizen angebaut. Wir könnten zwar sehr viel Mais Eiweiß kann hier verarbeitet werden, weil ja auch eine sehr milchviehstarke Region ist und es auch einige Biogasanlagen gibt, aber das Potenzial ist natürlich auch irgendwann begrenzt.
Das ist so, das Potenzial ist leider überall irgendwann begrenzt, ne? Deswegen, ja, wieder der Punkt, zu dem ich ständig zurückkomme, es ist nicht nur eine Sache, die wir brauchen viele, viele Werkzeuge in unserem Koffer.
Aber das sind, finde ich, gute Worte, gute letzte Worte zu dem Thema. Wir brauchen viele Werkzeuge und da bin ich positiv, glaube ich, Carina jetzt auch nach diesem Gespräch, dass da alle Hebel nach vorne gelegt sind, um da jetzt Gas zu geben, möglichst viel Wissen zu generieren und da jedes Jahr neue Erkenntnisse zu finden. Weil das ist ja auch das Problem in der Landwirtschaft, oder nicht das Problem, einerseits das Spannende, aber auch das Problem, wenn man einen Versuch anlegt, in der Praxis hat man meistens nur eine Chance pro Jahr. Weil man kann zwar viele Sachen im Labor abprüfen oder mit irgendwelchen Töpfchen und im Gewächshaus und so, aber wenn man was in der Praxis ausprobieren will, so ist das ja auch bei unseren Maschinen. Wenn wir jetzt irgendwie eine Sämaschine testen wollen oder einen Flug, beim Flug haben wir vielleicht zweimal die Möglichkeit im Jahr.
Ja.
Aber bei bestimmten Sämaschinen oder bei bestimmten Kulturen hat man halt nur eine Chance, um eine Erkenntnis zu gewinnen. Und das ist
spannend. Und dann sagt man auch immer, ein Jahr ist kein Jahr. Dann braucht man mindestens 3 Jahre, bis man da wirklich eine Aussage treffen kann. Und klar, sowas zieht natürlich die ganze Forschung in die Länge. Das ist ja überall so. Ne? Man ist immer abhängig von der Witterung. Und nicht jeder Versuch, der angefangen wird, kann auch ins Ziel gebracht werden. Ne? Also da hat man dann teilweise so viele Umstände. Aber deswegen wird eigentlich immer darauf geachtet, dass man, man hat ja so oder so mehrere Versuchsstandorte. Ne? Man kann das ja nicht nur an einem Standort testen. Und dann wird eigentlich auch darauf geachtet, dass man dann immer noch ein paar mehr hat, dass, falls welche rausfallen und man die nicht zu Ende bringen kann, dass man dann immer noch Versuch oder Versuchsstandorte hat, um das eben auch statistisch dann abzusichern, die Ergebnisse. Genau. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass da sehr, sehr viele Menschen dran arbeiten und da in verschiedensten Bereichen geschaut wird und genau, dass wir da hoffentlich bald eine Lösung haben und dass bei uns gar nicht erst so eskaliert, wie es jetzt im Süden eskaliert ist.
Das hoffe ich auch.
Das hoffe ich auch. Und jetzt noch eine letzte wichtige Frage, bevor ich das wieder vergesse. Marie, wenn du jetzt grillen würdest.
Das ist auch wieder so ein harter Cut.
Ja, ich merke schon, das ist ein ganz, ganz starker Themenwechsel jetzt.
Ja, wir sind ja jetzt am Ende des Themas, deswegen finde ich es okay, so einen harten Cut einzubauen, weil sonst finde ich schwierige Steak und Würste mit Zuckerrüben in Verbindung zu bringen oder irgendeinen Übergang oder Zikaden. Deswegen geht es eigentlich nicht ohne harten Cut.
Okay.
Jetzt, wenn du jetzt grillst, Marie, grillst du dann lieber ein Steak oder eine Wurst?
Eine Wurst. Ja. Das hört sich so an, als wäre das jetzt nicht die richtige Antwort gewesen.
Nee, aber überhaupt nicht.
Du schaust so ein bisschen enttäuscht.
Nee, überhaupt nicht. Aber wir haben tatsächlich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, die meisten Leute sagen Steak. Oder habe ich das irgendwie gerade falsch vor Augen, Carina?
Nee, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es ist wirklich meistens was Steakhaltiges. Aber es ist doch schön, dass auch mal, es kam wie aus der Pistole geschossen,
genau.
Sehr sicher.
Ja.
Das ist auch nicht immer so.
Ich hab gestern noch gegrillt und mir wurde diese Frage vor 2 Tagen gestellt und wir haben auch darüber diskutiert, wer jetzt ein Stück Fleisch und eine Wurst haben möchte. Dann habe ich da auch schon gesagt, nee, ich möchte wirklich kein Stück Fleisch haben. Ich möchte wirklich nur eine Wurst haben. Deswegen musste ich da jetzt auch nicht lange drüber nachdenken.
Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und was gibt's zum Grillen dazu? Also ein Bierchen, ein Radler, ein Wein oder vielleicht auch was Antialkoholisches?
Bier, gutes bayerisches Bier.
Bayerisches Bier auch noch.
Ja. Ja, ich als halber Bayer muss das natürlich vertreten.
Als halber Bayer, du hast ja gesagt, du kommst aus Norddeutschland, oder?
Ja, meine Mama kommt aus Bayern.
Ach so.
Ja, aha.
Deswegen, wollte ich gerade sagen.
So geboren, aufgewachsen.
Ich war gerade auch
Norddeutschland, bayerische Wurzeln und seit mittlerweile 10 Jahren im Rheinland zu Hause.
Ja, das ist eine schöne Mischung.
Genau.
Von allem etwas.
Ja.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, Marie, dass du uns an deinem Wissen hast Anteil nehmen lassen und ich fand es sehr spannend und
gerne.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich, Carina, wenn ich das nächste Mal wieder bei euch auf dem Betrieb bin, dann schaue ich mir mal euren Hofladen an.
Ja, mach das gerne.
Und komm eure Hühner besuchen.
Ja, genau, Hauptsache du lässt die Zikade woanders.
Ja, das stimmt. Ich komme aber ja aus der anderen Richtung. Also ich kann sie dann mit hochnehmen, aber nicht mit runter.
Alles klar.
Alles klar.
Bis bald. Danke dir, Marie.
Gut, danke euch.
Ja, Carina, es war wieder eine gute Stunde geballtes Fachwissen, aber wie ich fand, sehr, sehr interessant. Man hat bei Marie, wie ich gemerkt, dass sie für das Thema brennt, auch wenn es sehr negativ ist, aber man merkt, dass sie da wirklich Lust hat und Engagement zeigt, das ganze Thema anzugehen und ja, da für die Landwirte eine gute Lösung zu finden oder eine bestmögliche Lösung zu finden, um das ganze Thema ja dann möglichst gut im Zaum zu halten, beziehungsweise die Zikaden dann möglichst gut in ihre Grenzen, in ihre Schranken zu weisen.
Ja, nee, absolut, gebe ich dir recht. Also ich kenne Maria jetzt dann auch, wie gesagt, schon seit einem Jahr und das kann ich nur bestätigen, dass sie da total engagiert ist. Und ich finde halt auch wenn es ein negativ belastetes Thema ist natürlich, ist es trotzdem ein spannendes Thema und es ist auf jeden Fall auch spannend, dann eben mitzubekommen, was da im Hintergrund alles, welche Drähte da heiß laufen, um das möglichst einzudämmen eben. Und ja, also Maria hat mir auch dann natürlich berichtet, als das Monitoring dann beendet wurde und ne, was sie dann im Endeffekt bei uns gefunden haben und hat uns dann eben auch mit der Sortenwahl unterstützt und ja, bis jetzt hatten wir Gott sei Dank Glück, also es wurde eine Zikade dann bei uns jetzt im Acker gefunden, aber die Gott sei Dank nicht beladen war, also ja, und ich habe auch gesagt, es darf gerne ruhig bleiben, wir haben trotzdem ja auf das sichere Pferd mit der Sortenwahl dann auch gesetzt und ja, bin dann auch mal gespannt, wie es da weitergeht, aber wie gesagt, es gibt einem als Landwirt auf jeden Fall ja auch ein gutes Gefühl und gerade das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, wie Maria auch erzählt hat, dass das auch selbst in der Politik ganz oben angekommen ist, dass es jetzt doch Notfallzulassung gibt. Also ich glaube, das zeigt ja auch, ja, wie dringend das Thema ist, ne, und dass da mit Hochdruck dran gearbeitet wird, weil da nicht nur ein Job dran hängt, sondern eine ganze Branche und ja, gerade Zucker, ne, da braucht man ja doch. Also da wird ja auch einiges von gebraucht in der Industrie und so. Und da ja, ist man natürlich auch beruhigter als Landwirt, wenn man weiß, dass da im Hintergrund so viel dran gearbeitet wird. Und ich meine, dass es da nicht die Musterlösung geben wird, das wissen wir auch alle. Ne? Das ist ja auch das, wie wir ja auch immer drüber sprechen, ne? Integrierter Pflanzenschutz und viele Möglichkeiten, und um das irgendwie einzudämmen. Und ja, also ich finde auch, es ist ein super spannendes Thema, aber hoffe und wünsche uns allen, dass es da gute Ergebnisse und gute Lösungsmöglichkeiten in Zukunft gibt, um es halt wenigstens, ja, den Schaden so gering wie möglich zu halten, weil wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wegzudenken ist es dann halt auch nicht mehr, ne? Da müssen wir in Zukunft leider mit leben. So wird das sein. Ja,
da gebe ich dir recht. Ich glaube, wir werden da auf jeden Fall noch was von hören. Wahrscheinlich in positiver Form, dass es irgendwelche Lösungsmöglichkeiten gibt, die man dann als komplex sehen muss, sei es jetzt ackerbaulich, fruchtfolgetechnisch oder sei Beize, Insektizide etc. Aber das ist ein Thema, wo man, glaube ich, wirklich immer jeden Tag die Augen und Ohren offen halten muss als Landwirt, um da auf dem neuesten Stand der Forschung zu sein, um da reagieren zu können, weil sich da, glaube ich, auch jeden Tag gefühlt was ändert, wahrscheinlich auch viel im Hintergrund, aber dann auch oft in der Presse oder so, wenn man eine Fachzeitschrift aufschlägt oder bei einem Vortrag ist, dass dann schon wieder komplett neue Erkenntnisse gibt. Ja. Naja, so viel zum Thema SBR Stolbur. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist ja schon Gründonnerstag, beziehungsweise kurz vor Ostern.
Ich hab's auch eben gedacht.
Das bedeutet ja für dich, Carina, jetzt als neue Hofladenbesitzerin, du hast nicht nur die Kartoffeln, die Feiertage natürlich dann sehr arbeitsreich machen, beziehungsweise die Tage davor für dich, sondern du hast jetzt ja auch noch Eier. Hey, dann geht's jetzt wahrscheinlich rund diese Woche bei dir, oder?
Ja, es geht schon seit letzter Woche eigentlich rund. Also jetzt nicht bei mir, aber generell zum Thema Eier. Es ist schon ein bisschen verrückt, aber gut, ne? Die Hühner legen deswegen jetzt nicht zwei Eier am Tag und ja, das Angebot ist natürlich. Nee, funktioniert leider nicht. Es werden auch nicht die braunen Hühner plötzlich weiße Eier legen, also weil alle wollen zum Färben natürlich auch lieber weiße Eier. Das ist ja auch immer so ein Problem, aber gut.
Ja, also du hast jetzt eine arbeitsreiche Woche vor dir mit den Feiertagen. Dann,
wie immer. Ich hoffe auch, dass unser Kartoffelpflanzgut bald mal ankommt, weil das ist ja auch noch nicht abgeschlossen hier. Also von daher,
ja, stimmt. Ja,
wir werden nicht auf der Couch liegen, denke ich.
Trotzdem wünsche ich dir dann schon mal jetzt vorsorglich, obwohl wir jetzt erst Montag haben, frohe Ostertage natürlich und hoffentlich ruhigere Ostertage, dass du auch deine Eier mal genießen kannst, die gefärbten beim Frühstückstisch oder beim Eiersuchen.
Ich suche dann morgens Eier im Nest. Ungefärbt.
Ja, genau, ja. Ja, nee, Carina, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zum Thema SBR Stolbur, zu gefärbten Ostereiern, zu Eierlikör, zu Lemken etc., immer her damit. Ansonsten wünsche ich euch schöne Ostertage, genießt die Zeit mit eurer Familie und wie immer hat Carina das letzte Wort.
Ja, ich kann mich natürlich den Worten nur anschließen. Auch ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war ein interessantes Thema für euch. Feedback nehmen wir gerne entgegen und ansonsten wünsche ich euch auch frohe Ostern und ein prall gefülltes Nest und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.